Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Ingo Zamperoni.
Guten Abend, willkommen zu den Tagesthemen. Am Ende war es unvermeidlich, wie es Bundeskanzler Friedrich Merz formulierte. Und recht zügig. Jens Spahn ist als Fraktionsvorsitzender von CDU und CSU im Bundestag zurückgetreten. Gerade mal 3 Tage, nachdem das Foto von ihm und seinem Mann samt Kinderwagen öffentlich wurde, mit dem sie ankündigten, dass sie gerade Eltern geworden waren. Von einem Sohn, den eine Leihmutter in den USA auf die Welt gebracht hatte. Die wachsende Kritik an einem Vorgehen, das in Deutschland so nicht erlaubt ist, wurde rasant immer heftiger. Auch in der Union, die sich schließlich erst im Februar auf einem Parteitag gegen Leihmutterschaft positioniert hatte. Und nun aus Berlin, Jan-Peter Bartels.
Friedrich Merz und sein Mann in der Fraktion, Jens Spahn. Der Fraktionsvorsitzende, der Durchsetzer. Keine 10 Tage ist das her, Vergangenheit. Heute Mittag gibt Spahn auf, ein Brief, eine Seite, der Rücktritt. Mir ist in den letzten Tagen bewusst geworden, dass mein persönliches Glück, gemeinsam mit meinem Mann eine Familie zu gründen und Vater zu werden, nicht vereinbar ist mit meinem politischen Amt. Der gemeinsame Sohn, ein Aufreger. Denn Georg wurde von einer Leihmutter geboren in den USA. Dort erlaubt, in Deutschland verboten. Doppelmoral, diesen Vorwurf auch aus der eigenen Partei, konnte Spahn nicht wirklich ausräumen. Der Spagat zwischen meiner privaten Entscheidung zu einem Kind durch Leihmutterschaft und der nachvollziehbaren Erwartung an mich als Vorsitzenden unserer Fraktion ist größer geworden, als ich es erwartet hatte. Ein Thema auch hier in Spahns Heimat, das münsterländische Ahaus.
Man kann nicht predigen und anders tun, das ist halt so. Auch wenn er hier aus der Gegend kommt.
Das wäre vielleicht schon besser gewesen, wenn das er gemacht hätte nach dem Maskenskandal. Ne?
Ich mochte ihn wohl, ich habe ihn auch öfter mal in der Stadt getroffen und so. Ne? Also eigentlich finde ich es schon schade, aber okay. Gleiches Recht für alle.
Der Kanzler und sein wichtigster Mann vorbei. Dabei schien es gerade gut zu laufen. Nach erst missglückter Kanzlerwahl, nach einer missglückten Richterwahl, nach vielen Diskussionen lief es besser. In den vergangenen Wochen, auch dank Spahn, sagen viele, Friedrich Merz äußert sich heute nur schriftlich. Die Entscheidung ist richtig und war unvermeidlich. Glaubwürdigkeit ist in der Politik das höchste Gut. Ich danke Jens Spahn für die Zusammenarbeit. In der Erarbeitung der großen Reformvorhaben der letzten Wochen war Jens Spahn eine wichtige Stütze der Koalition. Merz muss einen neuen Fraktionschef finden und auch, wenn in jedem neuen Anfang eine Chance liegen kann, einfach wird es wohl trotzdem nicht. Spahns Stellvertreter Alexander Hoffmann übernimmt übergangsweise skizziert am Abend im ARD-Brennpunkt die Aufgabe.
Man muss Mehrheiten organisieren können. Man muss natürlich auch mit der SPD ein gutes Benehmen haben. Das war, fand ich, auch immer eine große Stärke von Jens Spahn. Und dann eben die Anbindung an den Kanzler, an die Regierung, ans Kabinett. Also durchaus eine Art zentrale Networking-Netzwerkstelle.
Die SPD wartet nun auf die Entscheidung und kritisiert die Welle über Spahns Entscheidung in den sozialen Medien.
Manche Kritik, die hier geäußert wird, die überschreitet wirklich eine Grenze, weil nochmal, es sind Dinge, die sind privat, hier ist ein Kind auf die Welt gekommen und manche Kritik, die hier wirklich geäußert wird, die ist wirklich in vielen Teilen auch schäbig und verletzend, muss ich sagen.
Der neue Fraktionschef, wer kann es sein? Ein neuer Durchsetzer des Kanzlers, denn die Reformen sollen auf den Weg gebracht werden.
Und dazu jetzt in Berlin Markus Preis, der Leiter unseres ARD-Hauptstadtstudios. Markus, die Nachfolgedebatte, die ist in vollem Gange. Was hörst du? In welche Richtung könnte das jetzt gehen?
Also da muss man noch sehr, sehr vorsichtig sein, weil die Suche nach dem Nachfolger, der Nachfolgerin steht natürlich noch ganz am Anfang. Aber es gibt eine ganze Reihe Namen, die immer wieder hier in Berlin fallen. Der erste ist Thorsten Frey, momentan Kanzleramtsminister, früher parlamentarischer Geschäftsführer schon der Unionsfraktion, also jemand, der sich auch im parlamentarischen Betrieb richtig auskennt. Dann ein anderer Name ist Carsten Linnemann, derzeit der CDU-Generalsekretär. Und ein dritter Name, der sehr häufig genannt wird, ist Alexander Dobrindt von der CSU, derzeit der Bundesinnenminister. Und dann gibt es noch eine Reihe von Namen, die weniger häufig genannt werden. Ich nenne mal 2, zum Beispiel Nina Wagen, derzeit die Gesundheitsministerin, oder Günter Krings, bislang der Vize von Jens Spahn in der Fraktion aus dem mitgliederstarken Landesverband Nordrhein-Westfalen, ist auch ein möglicher Kandidat. Aber nochmal, momentan steht das noch nicht fest. Markus Söder und Friedrich Merz werden einen Vorschlag machen.
Mal gespannt, wie das dann ausgeht. Aber abgesehen davon, welche Auswirkungen hat dieser ganze Fall für die CDU denn?
Also man versucht natürlich jetzt möglichst schnell sozusagen dieses Thema vergessen zu machen, weiterzukommen. Aber man weiß, das hat eine massive Glaubwürdigkeitsschaden ausgelöst für die Partei. Weil die Abgeordneten, die sind in der Sommerpause, die sind an Marktständen, die hören immer wieder, gelten denn für Jens Spahn andere Regeln als für uns? Also man will dieses Problem, dieses Thema jetzt beenden, man will weiterkommen. Ganz besonders wichtig ist das für die Wahlkämpfer in Sachsen-Anhalt, für die der Wahlkampf ja dann noch mal schwerer wird. Und man hat heute, glaube ich, auch gesehen, dass der Kanzler durch diese Personalie, durch dieses Thema nicht beschädigt werden will. Er hat mitteilen lassen durch sein Umfeld, dass er Jens Spahn zum Rücktritt aufgefordert hat und heute Abend auch mitteilen lassen, dass er möglichst schnell einen Nachfolger haben will, noch bevor er selbst Ende Juli in den Urlaub geht, um das Thema eben wirklich abzuräumen.
Markus, vielen Dank für die Informationen nach Berlin.
Sehr gern.
Und zum Rücktritt von Jens Spahn als Fraktionsvorsitzender der Union hat unser ARD-Hauptstadtstudio-Korrespondent Philipp Kunschner vom Bayerischen Rundfunk folgende Meinung.
Der Rücktritt von Jens Spahn ist folgerichtig, geradezu alternativlos. Oft hat Spahn es geschafft, seinen Kopf noch einmal aus der Schlinge zu ziehen. Oft hat er damit seiner Partei, aber auch dem Vertrauen in die Politik geschadet. Diesmal aber hat Spahns Handeln Konsequenzen. Er hatte sich selbst gegen die Legalisierung der Leihmutterschaft in Deutschland ausgesprochen. Die Parteilinie hat die CDU noch einmal im Februar erneuert. Zu einem Zeitpunkt, als Spahn seine Entscheidung, so Vater zu werden, längst getroffen hatte. Die oberste Währung in der Politik ist Glaubwürdigkeit. Anderen Möglichkeiten zu verwehren, die er für sich selbst in Anspruch nimmt, auch weil er über die finanziellen Mittel verfügt, zeigt vor allem eine Hybris, die Selbstüberschätzung des früheren Fraktionschefs. Spahn muss sich für unantastbar gehalten haben, frei nach dem Motto, ich komme schon irgendwie durch. Spahn hat diesmal gleich zwei Dinge unterschätzt, die Wucht der medialen Reaktion und auch den Widerstand in der eigenen Partei. Denn diesmal geht es um eine Glaubensfrage. Eine Schlüsselrolle nimmt heute der Kanzler ein. Merz hat sich entschieden, nicht an Spahn festzuhalten. Für ihn ging es darum, weiteren Schaden von der Union abzuwenden. Dafür hat der Kanzler in Kauf genommen, jetzt eine schwierige Personalentscheidung vornehmen zu müssen. Das ist einerseits die Chance, Führungsstärke zu zeigen. Andererseits braucht Merz jetzt eine erfahrene Person für den Fraktionsvorsitz. Und davon gibt es aktuell nicht viele. Merz muss das Machtvakuum, das Spahn hinterlässt, nun schnell füllen. Gelingt ihm das nicht, steht die CDU einen Monat vor den Landtagswahlen im September vor einem noch größeren Problem.
Die Meinung von Philipp Kunschner. Blicken wir in die Zukunft und wie die aussehen könnte, darum geht es aktuell in Shanghai. Auf der World AI Conference werden die neuesten Entwicklungen rund um künstliche Intelligenz präsentiert, die auch in der Robotik zum Einsatz kommt. Chinas Staatschef Xi will das Potenzial der mächtigen Technologie nutzen und im Wettstreit mit den USA aufholen. Welche Berührungspunkte es künftig mit der KI geben könnte und wer wie dasteht im Kampf um die Vormachtstellung, Johannes Jolmes.
Heute hat der Küchenchef gesund im Angebot. Sein Assistent nimmt die Bestellung auf. Sie bestellen hier einen frischen Salat aus 4 vorgegebenen Varianten. Oder Sie können ihn sich selbst aus Zutaten zusammenstellen. Ob das klappt, soll weniger als 3 Minuten dauern. Nebenan wird Ping-Pong gespielt. Mensch gegen Maschine. Ein Erlebnis zum Festhalten. Ist das hier ernst gemeint, fragt sich, wer die Roboterrudel sieht. Doch es geht hier um weit mehr als Spielerei. Es geht um die Frage, wer gewinnt das Rennen um die Schlüsseltechnologien der Zukunft. Wolfram Burgert forscht zu Robotik und KI in Deutschland. In der Robotik gebe China weltweit den Takt vor.
Es geht ständig weiter hier und es ist am Wachsen ohne Ende. Und gleichzeitig investieren sie auch noch massiv in künstliche Intelligenz.
Humanoide heißen diese menschenähnlichen Roboter. Die künstliche Intelligenz ist ihr Gehirn. In der Robotik ist China bereits führend. Bei der künstlichen Intelligenz will man zu den USA aufschließen. Zur Messe stellt eine chinesische Firma ein leistungsfähigeres KI-Modell vor. Laut Unternehmensangaben soll Kimi K3 fast an die US-Spitzenmodelle heranreichen. Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping höchst selbst eröffnet die Messe. Sowas kommt selten vor, es sei denn, es gilt eine Botschaft, auch in Richtung USA loszuwerden. Wir sollten uns beeilen, einen globalen Ordnungsrahmen zu etablieren, der auf einem breiten Konsens beruht, damit diese Zukunftstechnologie einen großen Nutzen für den Menschen hat. Peking will international mitreden und mitbestimmen. Dafür hat China 28 Staaten, darunter Brasilien und Russland, nach Shanghai geladen. Offiziell ist von Partnerschaft die Rede. Strategisch geht es laut China-Kennern auch darum, Märkte für KI-Anwendungen zu sichern.
Wenn künstliche Intelligenz aber wirklich zu einer Technologie wird, wo wir nicht mehr diese extrem krassen Sprünge sehen und wo es stattdessen dann darum geht, wie schnell kann man das ausrollen, dann könnte es auch sehr, sehr gut sein, dass China da die Nase vorn hat.
Der globale KI-Wettstreit wird die Zukunft dominieren. Die Küchenschlacht auf der Messe endet eher enttäuschend. Zur Ehrenrettung des Küchenchefs, Ketchup war ein menschlicher Zusatzwunsch.
In weniger als einer Stunde ist Anpfiff. Dann rollt zum vorletzten Mal der Ball bei der Fußball-Weltmeisterschaft beim Spiel um Platz 3 zwischen Frankreich und England. Bevor morgen Abend dann der letzte Vorhang fällt im Finale zwischen Europameister Spanien und Titelverteidiger Argentinien. Sportlich hat diese XXL-WM mit dann 104 Spielen in drei Ländern so einiges geboten. Wie aber fällt darüber hinaus die politische Bilanz aus? Benjamin Best resümiert.
Kurz vor dem Finale morgen. US-Präsident Donald Trump und FIFA-Präsident Gianni Infantino Seite an Seite im Trump Tower in New York. Zwei Männer, deren enge Beziehung diese Weltmeisterschaft geprägt hat, schwärmen von einem Turnier der Superlative. Mit Rekordeinnahmen für die FIFA und volle Stadien, trotz teils enormer Ticketpreise. Das ist nicht nur die größte Weltmeisterschaft aller Zeiten. Es ist das größte gesellschaftliche, soziale und kulturelle Ereignis, das die Menschheit je erlebt hat. Wir durften alle dabei sein. Dafür danke ich Ihnen, Herr Präsident. Wir sollten das wiederholen. Die FIFA sollte die WM wieder in die USA vergeben, dann aber ohne Mexiko und Kanada. An den Spielorten der drei Gastgeberländer wird das Turnier als internationales Fußballfest gefeiert. Das US-Fernsehen erzielt Rekordeinschaltquoten für Fußballübertragungen. Unsere Politik spaltet die Menschen. Oft heißt es, Amerikaner seien grundlegend verschieden, je nachdem, woher sie kommen, wie sie beten oder welche Sprache sie sprechen. Dieses Turnier hat gezeigt, wie die USA sein können. Menschen feiern gemeinsam, haben Spaß. Das war großartig. Der Fall des US-Stürmers Florian Balogun zeigt einen politischen Eingriff in den Fußball, wie er auf dieser Ebene bislang kaum zu erleben war. Dass Präsident Trump persönlich bei der FIFA interveniert hat, um die rote Karte aufheben zu lassen, hat viele Vorurteile über ihn bestätigt. Das vermittelt den Eindruck, dass er alles tut, um Vorteile für die USA zu erreichen, auf Kosten anderer. Das zeigt seine Arroganz. Auch der Krieg zwischen den USA und Iran prägt diese WM. Das iranische Team muss das Quartier nach Mexiko verlegen und erhält strenge Vorgaben für die Ein- und Ausreise zu ihren Spielen in die USA. Die von vielen vor dem Turnier befürchteten Eiseinsätze rund um WM-Stadien bleiben aus. Amerikas strenge Einreisepolitik unter Donald Trump hat dennoch Auswirkungen. Fans aus mehreren Teilnehmerländern wird die Einreise verwehrt. Auch dem somalischen Schiedsrichter Omar Atan verweigern die US-Behörden die Einreise. Unter Verweis auf Sicherheitsbedenken. Belege dafür legen sie nicht vor.
Donald Trump hat die Bühne der Weltmeisterschaft gezielt genutzt, um rassistische, fremdenfeindliche und gegen Einwanderung gerichtete Botschaften zu verbreiten.
Und Gianni Infantino dürfte nach dieser WM und ihren Rekordeinnahmen beste Chancen haben, im kommenden Jahr als FIFA-Präsident wiedergewählt zu werden.
Sehnsuchtsorte gibt es viele auf der Erde. Und nicht selten stellt man sich im Urlaub die Frage, ob man dort, wo man gerade die Seele baumeln lässt, nicht auch gleich ganz leben könnte. Aber gleich auswandern und sein Leben in Deutschland komplett hinter sich lassen? Im vergangenen Jahr waren es fast 290.000 Deutsche, die ihre Heimat verließen. Doch es kehren jedes Jahr auch einige zurück. Was genau zum Gehen, zum Bleiben oder Zurückkehren von wo auch immer motiviert, dem sind Ingrid Bertram und Jakob Groth mal nachgegangen.
Die Schweiz, das beliebteste Auswanderungsziel für Deutsche. Für Tim ging es nach Zürich.
Ja, ich bin jetzt hier angekommen. Es fühlt sich noch ein bisschen unwirklich an, dass ich jetzt hier tatsächlich wohne. Aber ich bin sehr glücklich hier.
Und Alina hat es nach Neuseeland geschafft.
Also ich habe das Gefühl, es bleibt immer so ein bisschen oberflächlich.
Ich bin dann mal weg. Was treibt deutsche Auswanderer in die Ferne? Und warum kommen auch wieder welche zurück? Tim kommt aus Dorsten im Ruhrgebiet. Bevor er die Koffer packt, muss er noch mal bei seinen Eltern einziehen zum Übergang.
Man muss auch gucken, was ich mitnehme, wie viel ich tragen kann im Bahnhof.
Aber da kommt ja noch mehr.
Die Entscheidung auszuwandern liegt erst ein paar Monate zurück. Tims Eltern hat es nicht überrascht. Ihr Sohn hat bereits in 5 Ländern gelebt.
Ich kann es auch nur nachvollziehen, dass es macht. Und ich meine, er war nicht nur schockverliebt in die Stadt, sondern auch, ich sag mal, die Firma, wie schnell das organisiert wurde innerhalb von 2 oder 3 Wochen. Und die kümmern sich sofort mit Umzug, Hilfestellungen für Arbeitsvisum.
Bisher hat Tim bei einer Mineralölfirma in Bochum gearbeitet. Der Betrieb baut Stellen ab. Bei der Konkurrenz in der Schweiz findet er einen Job fast doppelt so gut bezahlt.
Fühlt sich schon ein bisschen surreal an. Auch so ein Moment, den ich jetzt mir vor 2, 3 Monaten auch noch nicht so vorgestellt hatte. Aber ich bin total gespannt und aufgeregt.
Aber es ist nicht allein das Geld, das Tim ins Ausland zieht.
Jedes Mal, wenn ich am Essener Hauptbahnhof strande oder Schienenersatzverkehr da einsteige, ist es stellvertretend für das, was irgendwie schief läuft auf jeden Fall. Und wenn man dann auch irgendwie sieht, dass es auch irgendwie keinen Politiker gibt, der das irgendwie jetzt gerade noch das Ruder rumreißen möchte oder das irgendwie eine Vision hat, dass das irgendwie für den Zusammenhalt da ist, sondern es immer mehr in diese Kerbe geschnitten wird.
Nicht nur deshalb wandern viele Deutsche aus, am häufigsten in die Schweiz. 23.000 Deutsche waren es im vergangenen Jahr, gefolgt von Österreich mit 14.000 und Spanien mit 10.000. Aber es kehren auch viele zurück. Die Differenz zwischen Auswanderern und Rückkehrern ist der Nettoverlust.
Man hat so einen jährlichen Nettoverlust, der liegt so bei 80.000 bis 100.000 Leuten. Aber gemessen eben an der Gesamtbevölkerung ist das eher wenig. Und insofern haben wir in der Tat stärker eine zirkuläre Migration. Für die allermeisten Deutschen, die ins Ausland gehen in jungen Jahren, ist das eine temporäre Erfahrung, die sie eben dann auch von Anfang an häufig planen, nur für eine bestimmte Zeit aufrechtzuerhalten, um dann wieder zurückzukehren.
Direkt nach dem Abi ist Alina nach Neuseeland ausgewandert, mitten in der Pandemie, und dann kam der Lockdown. Sie hat sich verliebt, ist geblieben und hat ihre Leidenschaft zum Job gemacht, arbeitet als Hochzeitsfotografin.
Als wir auch rumgereist sind, ist uns sofort aufgefallen, wie freundlich alle hier sind. Also jeder redet mit dir, fragt, ob alles gut ist, also sehr lässig, freundlich.
Leben im Paradies, Farnwälder, Fjorde, einsame Strände. Und doch, nach 6 Jahren gibt es Dinge, die sie an Deutschland vermisst.
Das Gesundheitssystem ist extremst gut. Ich weiß, Leute beschweren sich immer über das Gesundheitssystem. Aber hier ist halt Wartezeit von 1,5 bis 2 Jahren für einen Spezialist.
Und am Ende sind es die Freundschaften, die Alina nach Hause ziehen.
Ich habe das Gefühl, es bleibt immer so ein bisschen oberflächlich. Während in Deutschland braucht es vielleicht ein bisschen länger. Die Leute sind ein bisschen reservierter am Anfang, aber dann entwickeln sich so richtig tiefe Freundschaften, die auch über Jahre halten.
Wann genau sie zurückkehrt, weiß sie noch nicht. Tim ist erst mal gut in der Schweiz angekommen und möchte auch dort bleiben.
Und noch mehr zu diesem Thema gibt es in unserem Format Akkurat zu finden auf dem Tagesschau-Kanal bei YouTube und in der ARD-Mediathek. So wurde sie weltweit bekannt, die britische Sängerin Kate Bush im roten Kleid, ein Markenzeichen. Und wie viele Fans sie auch heute noch hat, das zeigt sich jeden Sommer, wenn die sich weltweit zum Flashmob verabreden. Auch in Berlin haben dafür heute Dutzende zum Kate Bush-Hit Wuthering Heights getanzt, im typischen Look Rot in Rot. Eine Hommage an die Sängerin, die seit etwa 10 Jahren jedes Jahr stattfindet. Kate Bush besingt stürmische Höhen. Sven Plöger präsentiert uns womöglich stürmische Aussichten, oder Sven? Wie wird's?
Ja, Ingo, es wird gar nicht so stürmisch, aber die Temperaturen, die gehen zurück und damit wird es zumindest bei uns ein bisschen wechselhafter. Und weil wir es gerade schon vom Auswandern hatten, man muss ja manchmal auch nicht gleich auswandern, man kann ja auch mal Urlaub machen, deswegen ein kleines Reisewetter für Europa. Und was man im Moment sieht, ist, dass die Westhälfte eher trocken ist, in der Osthälfte eher Tiefs unterwegs sind mit Schauern und Gewittern. Die Hitze erwartungsgemäß im Mittelmeerraum Sizilien. Das ist hier kein Schreibfehler und es ist außerdem unerträglich. 44 Grad möglich, Spanien 40 Grad. Da haben wir kürzlich erlebt, wie sich das anfühlt. Und auch in Griechenland heiß. Mittelmeer, wie eine Badewanne, 27, 28 Grad. Nach Norden etwas frischere Verhältnisse. Britische Inseln 24 Grad, 22 in Südskandinavien. Ostsee 19 Grad. Und wenn Sie sich jetzt fragen, wo ist die Nordseetemperatur? Die haben wir auch, aber untermalt noch von diesem Bild von Uwe Schmale, was er heute gemacht hat. Sieht toll aus, 19 Grad, auch hier die Wassertemperatur. Wir gucken auf die Wetterentwicklung. Sie sehen, dass diese Front jetzt von der Mitte sich in den Süden verlagert, mit den Schauern, mit neuerlichen Gewittern. Auch die Osthälfte, insbesondere Sachsen, betroffen. Und dann von Nordwesten mit der Höhenkaltluft noch mal wechselhaftes Geschehen, dazwischen recht freundlich. Temperaturen morgen früh anders als zuletzt. Hochtäler der Eifel bis 9 Grad, für die meisten 12 bis 17. Morgen Nachmittag im Raum Karlsruhe und Mannheim noch mal bis 26, für die meisten 19 bis 24 Grad. Aussichten im Westen eher trocken, nach Osten einzelne Schauer und dort 20 bis 24 Grad.
Sven, vielen Dank für diese Aussichten. Soweit die Tagesthemen für heute. Morgen Abend begrüßt Sie dann an dieser Stelle Jörg Schönborn. Tschüss und bleiben Sie zuversichtlich.